Feuer. Was kommt euch in den Sinn? Wir wurden gerade schon ein bisschen mit hineingenommen in das, was Feuer bedeuten kann. Und ich glaube, dass es wirklich davon abhängig ist, in welchem Zusammenhang wir dieses Wort hören. Kommt jetzt hier einer reingesprintet und ruft laut Feuer? Dann fangen wir an, das weiter zu suchen. Dann suchen wir uns Hilfe. Wir versuchen irgendwie uns in Sicherheit zu bringen. Denn in so einem Moment, da löst schon der Name dieser Naturgewalt Todesängste aus. Wenn hingegen jemand an einem kalten Winterabend sagt, lass uns mal ein Feuer machen. Das klingt schön, das klingt einladend. Da will man auch nicht wegrennen vom Feuer, im Gegenteil, man will möglichst nah dran sitzen, denn man will doch diese Wärme genießen. Allein schon an diesen Beispielen können wir sehen, wie gegensätzlich Feuer von uns selbst wahrgenommen werden kann. Es kann sowohl dem Lebenserhalt dienen, als auch Leben vernichten. Für uns Menschen ist diese Entdeckung, wie man Feuer macht, wahrscheinlich die wichtigste aller Erfindungen, sogar wichtiger als das Rad. Denn Feuer, wir haben es gerade schon gehört, schützt uns vor Kälte, vor Dunkelheit, vor wilden Tieren. Und wenn man sich so die Witterung rund um unseren Erdball anguckt, ist Feuer einer der Gründe, warum es überall auf dieser Welt Menschen geben kann. Es gäbe sonst Gebiete, da könnten wir gar nicht leben. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, ach, ich habe doch schon ewig kein Feuer mehr gemacht. Stimmt nicht. In kontrollierter Form entzünden und betreiben wir ständig Feuer. Sei das in einer Glühbirne, ja, auch in LEDs ist eine Form des Feuers, im Backofen oder auch einfach die Heizung, die wir betreiben, bei uns im Keller. Da brennt ein Feuer. Bei unserer aktuellen Gaskrise, da geht es letztlich um die Angst, dass wir kein Feuer mehr machen können bei uns zu Hause. Feuer ist also etwas, was uns im Leben ständig begleitet. Und das meistens in einer positiven, in einer hilfreichen Form. Aber Feuer kann eben auch dieses Gegenteil sein. Diese unkontrollierbare Naturgewalt, die alles vernichtet. Wir haben das jetzt gerade ziemlich präsent durch diese Flächenbrände, die wir erlebt haben. Das kann Existenzen vernichten. Ja, es kann sogar Menschenleben fordern, wenn Feuer um sich greift. Und letztlich ist Feuer auch eine Waffe, die ständig von Menschen eingesetzt wird. Sei das in seiner Reinform, indem man Dinge ansteckt, wie ein Haus, was in Brand gesetzt wird, oder auch in einer Bombe oder in einer Patrone. Überall ist Feuer mit drin. Feuer wird nicht selten als Waffe eingesetzt, um damit Menschen zu schaden, um Dinge zu zerstören. Das sind diese zwei Seiten von Feuer. Die eine, die uns hilft, unser Leben zu bestreiten, und die andere, die eine zerstörerische und gefährliche Kraft ist. Warum erzähle ich euch das alles? Ihr kennt das doch alle, oder? Ihr wisst doch über Feuer Bescheid, das habt ihr schon als kleine Kinder gelernt. Was hat Feuer mit einem Gottesdienst oder einer Predigt zu tun? Mal abgesehen von so schönen Kerzen, die wir hier anzünden. Ich erzähle euch von diesen zwei Wirkungsweisen des Feuers, weil es heute um dieses geistliche Feuer geht. Und ich glaube, dass wir auch bei geistlichem Feuer zwei Reaktionen zeigen können als Menschen. Wir können vor lauter Angst wegrennen, weil wir eine Gefahr sehen. Aber wir können auch voller Freude darauf zugehen und es zu einem ständigen Begleiter unseres Lebens machen. Um mal genauer hinzuschauen, wie wir am besten mit geistlichem Feuer Gottes umgehen, möchte ich mit euch so ein paar einzelne Bibelstellen betrachten, wo genau dieses Motiv vorkommt. Und die wahrscheinlich prägnanteste Stelle im Alten Testament, Feuer betreffend, ist die Berufung des Mose durch Gott. Mose sieht einen brennenden Dornbusch, der aber selber nicht verbrennt. Dass ein Dornbusch brennt, ist nichts Ungewöhnliches. Dass er aber nicht verbrennt, das ist ungewöhnlich. Und als Mose sich diesem Phänomen nähert, da fängt Gott an, zu ihm zu sprechen. Mose erfährt seine Berufung durch Gott und er wird zu einem echten Mann Gottes. Mose brennt für seinen Auftrag. Er soll unter Gottes Führung das Volk Israel aus Ägypten hinausführen. Er soll das Sprachrohr Gottes sein. Und das, obwohl er selber große Skepsis hat, dass er das überhaupt kann. Und doch hat dieser Mann erlebt, wie das Feuer Gottes ihn angesteckt hat, sodass er wirklich brannte, ohne dabei selbst zu verbrennen. So wie dieser Dornbusch, den er gesehen hat. Interessant ist dabei, dass Gott sich in dieser Situation auch das erste Mal in der Bibel mit seinem Namen vorstellt. Und so wird dieses Feuer des Dornbusches auch ein Sinnbild für die Gegenwart Gottes. Ob das zum Beispiel die Feuersäule ist, die die Israeliten des Nachts führt, als sie aus Ägypten ausziehen, oder ob es auch das Feuer ist, das auf den Sinai fällt, bevor Gott Mose dort hinaufruft, um Gott die Gebote zu geben, um Mose die Gebote zu geben. Oder auch das Feuer in der Stiftshütte, später im Tempel, das dort ist. Es ist Feuer, was von Gott entzündet ist. Es ist das äußere Zeichen der Anwesenheit Gottes. Immer wieder begegnet uns dieses Feuer als das sichtbare Zeichen für Gottes Gegenwart. Und auch hier hat es nicht selten diese doppelte Wirkung vom Feuer. Es kann erhellen, es kann schützen, es kann wegweisen, es kann aber genauso auch zerstören und vernichten. So darf zum Beispiel Mose nach Gottes Anweisung, er darf sich dem Sinai nähern, er darf hinaufkommen, er darf dort den Segen der Gesetze empfangen und auch den Abglanz der Herrlichkeit Gottes auf sein Angesicht bekommen. Er darf das, weil er in dieses Feuer hineingerufen wird. Jedem anderen aus dem Volk hingegen wird der Zugang zum Sinai verwehrt, da das Feuer Gottes ihn sonst vernichten würde. Dieses Zeichen des Feuers für die Anwesenheit Gottes begegnet uns aber auch dann wieder im Neuen Testament. Und zwar am wichtigsten wahrscheinlich im Jerusalemer Tempel, der Ort, wo man Gott anbetet. Denn dort brennt dieses Feuer auf dem Altar, das Gott selbst entfacht hat bei der Einweihung des Tempels. Dieses Feuer, das wurde immer am Brennen gehalten und es durfte unter gar keinen Umständen erlöschen. Nach den Makkabäerbüchern hat dieses Feuer sogar die Zerstörung des Salomonischen Tempels und das babylonische Exil überdauert. Für die Tempeltradition in Jerusalem war dieses Feuer Gottes also etwas ungeheuer Wichtiges. Das durfte nicht erlöschen, eben weil es die Gegenwart Gottes symbolisiert. Und dieses Feuer, das die Gegenwart Gottes symbolisiert, es begegnet uns auch an einer prägnanten Stelle im Neuen Testament, an Pfingsten nämlich. Als der Heilige Geist auf die Apostel kommt, da wird das sichtbar durch Feuerzungen, die auf ihren Häuptern sind. Und deswegen ist bis heute neben der allseits bekannten Taube auch das Feuer ein Symbol des Heiligen Geistes. Da, wo jemand den Heiligen Geist in sich hat, da brennt er sprichwörtlich für Gott und sein Reich. Aber es erinnert eben auch daran, dass Gottes Tempel nun nicht mehr ein Ort ist, an dem ein Feuer brennt, sondern dass sein Geist jetzt in den Menschen wohnt, die Jesus folgen, dass in ihnen jetzt dieses göttliche Feuer brennt. Denn da, wo dieses geistliche Feuer brennt, da ist Gott selbst am Wirken. Doch dieses Wirken Gottes, es kann uns auch heute noch erschrecken. Es kann Menschen verunsichern. Wir wissen leider nicht immer, wie man diese Kraft Gottes jetzt einschätzen soll. Geschweige denn, dass wir sie kontrollieren könnten. Im Gegensatz zum Feuer ist die Kraft Gottes nämlich eine Kraft, die wir niemals kontrollieren können. Denn allein der Heilige Geist kontrolliert diese Kraft in unserem Leben. Und das macht es auch für viele Menschen so schwer, sich diesem Wirken Gottes zu öffnen und zu sagen, ja, wirke in mir. Lass das Feuer brennen. Und gerade wir in der pietistischen Bewegung haben eine ganz große Skepsis gegenüber diesem Wirken des Heiligen Geistes in unserer Geschichte. Und das hat seinen Grund schon vor über 100 Jahren. Keiner von uns ist so alt. Aber so alt ist diese Skepsis in unserer Bewegung. Die hat ihren Anfang nämlich genommen in den sogenannten Kasseler Ereignissen und auch in der darauf folgenden Berliner Erklärung. Die Gemeinschaftsbewegung hat damals in absoluter Schärfe sich von der damals entstehenden Pfingstbewegung distanziert. Ja, es wurde sogar festgehalten, dass diese Bewegung eine Bewegung von unten ist. Also nicht von Gott her, sondern aus dem Wirken des Satans herausgeboren ist. Das war das Urteil, was über diese Kasseler Ereignisse gefällt wurde. Und auch wenn seitdem ganz viel Zeit vergangen ist und zwischen den Vertretern der Gemeinschafts- und der Pfingstbewegung inzwischen eine Einigkeit darüber besteht, dass in beiden Bewegungen der Geist Gottes am Wirken ist, so sind diese Ereignisse bis heute tiefsitzend. Bis heute sehen sich Gemeinden dieser Bewegungen weniger als Geschwister, die ergänzend tätig sind, als vielmehr als eine Konkurrenz, die gegeneinander arbeitet. Und das ist schade. Und ich glaube, dass gerade deshalb, weil das Wirken des Heiligen Geistes für die Pfingstbewegung so ein prägendes Element ihres Glaubens ist, deswegen ist es, glaube ich, dass wir eine ganz große Skepsis im Pietismus gegenüber diesem Wirken haben. Und die ist lange eingeübt. Das ist die Prägung, in der auch wir als Gemeinde stehen. Und das kann man leider auch in unserer Praxis, in unserem Gemeindeleben sehen. Oder welche Rolle spielen denn die Geistesgaben, von denen uns die Bibel berichtet? Wo haben wir sie in unseren Gemeinden? Wo benennen wir sie als solche? Wo sind die Gaben der Heilung, der Zungenrede, der Prophetie, der Auslegung und der Unterscheidung der Geister? Gibt es diese Gaben bei uns nicht? Wir haben doch den gleichen Heiligen Geist. Und das sind die Gaben, die uns die Bibel benennt als die Gaben des Geistes. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. So wirkt der Heilige Geist in der Gemeinde Christi. Das ist das Zeugnis der Schrift darüber. Und ich glaube nicht, dass diese Gaben, dass es sie in unserer Gemeinde nicht geben soll, dass Gott das nicht will, dass wir sie haben. Ich glaube vielmehr, dass diese 100 Jahre alte Skepsis dafür sorgt, dass wir uns diesem Wirken des Geistes auch an uns ganz persönlich oft versperren. Oder dass wir es uns nur im Verborgenen trauen, das zu praktizieren. Oder hinter vorgehaltener Hand mal wagen, darüber zu reden. Es ist, als wenn wir nur bereit sind, das geistliche Feuer als so eine kleine Kerze bei uns zu haben. Aber so einem echten Kaminfeuer oder gar so einem großen Osterfeuer, das ist zu gefährlich. Könnte man sich verbrennen. Ich will damit keinesfalls sagen, dass wir den Heiligen Geist nicht haben oder dass bei der charismatisch-pfingsterischen Bewegung immer alles super ist. Ist es nicht. War selber schon da. Und doch ist es dieses Wirken des Geistes, was nicht wenige bei uns vermissen. Einfach, weil man es nicht so deutlich sehen und erleben kann. Es ist nicht so prägnant. Warum die Gemeinschaftsbewegung in Deutschland in den letzten Jahrzehnten weit mehr Gemeinden schließt als neu gründet. Ich bin letztens in meiner Bibellese über eine Aussage Jesu gestolpert, die ich an dieser Stelle ganz neu verstanden habe. Als die Menschen nämlich nach der Speisung der 5000 Jesus folgen, da kommt es zu einem kurzen Dialog, da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Das ist eine Frage, die beschäftigt uns auch, oder? Wir wollen Gottes Werke tun. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und ich habe diese Antwort Jesu immer nur so verstanden, dass er so ein bisschen kryptisch von sich selbst redet. Ne? Er ist halt der, den Gott gesandt hat. Und ich glaube, dieses Verständnis hat auch seine Berechtigung. Und doch ist Jesus nicht der Einzige, den Gott gesandt hat. Das müssen wir uns mal klar machen. Denn in Johannes 14, da sagt es Jesus selbst nochmal. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch auch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nach Jesus ist der Heilige Geist der Mittler, den Gott zu uns gesandt hat, den er uns zur Seite gestellt hat. Im Heiligen Geist haben wir diesen Trost, den wir brauchen in dieser Welt. Im Heiligen Geist haben wir den Lehrer für unser Leben. Im Heiligen Geist haben wir Gott selbst in unserem Leben. Und das Wirken des Geistes, das klein zu halten, ihr Lieben, das ist nichts anderes als das Wirken Gottes klein zu halten. Und das kann doch nicht unser Anliegen als Gemeinde Jesu sein. Zumal wir es ja auch in unserem Glaubensbekenntnis bekräftigen. Wir haben es vorhin zusammen gesprochen und du hast auch auf diesen einen Satz nochmal Bezug genommen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich in dieser HGV-Vision diese beiden Formulierungen gesehen habe. Für die zweiten 100 Jahre des HGV erbitten wir von Gott den doppelten Anteil allen geistlichen Segens. Wir erbitten von Gott, dass unsere Gemeinden neu geistliches Feuer fangen. Für mich sind diese beiden Bitten nichts anderes als ein Bitten um ein verstärktes Wirken des Heiligen Geistes. Es ist ein Beten darum, dass die Gemeinschaften sich neu nach dem Heiligen Geist ausstrecken, sich seinem Wirken öffnen. Und ich stimme diesem Anliegen zu, denn all die anderen Dinge, die wir in dieser Vision haben, um die gebetet wird, die sind das Resultat vom Wirken des Heiligen Geistes. Aus meiner Sicht kann dieses ganze Gebet also nur erfüllt werden, wenn wir uns dafür öffnen, dass Gottes Geist an uns und durch uns wirkt. Denn von uns aus können wir keine Menschen dazu bringen, umzukehren. Das geht nicht. Wir können keine ernsthafte Nachfolge erzeugen und schon gar nicht können wir Gemeinden wachsen lassen. Aber der Heilige Geist, der kann genau das und er kann noch viel mehr. Er kann um sich greifen wie so ein Flächenbrand, der alles in Flammen versetzt, das mit ihm in Berührung kommt. Er kann Menschen dazu bringen, dass sie für Gott brennen, ohne dass sie selbst dabei verbrennen. Er kann Menschen diese unbegreifliche Liebe Jesu, er kann sie erfahren lassen, dass sie es verstehen, dass es ihrem Leben gilt. Erst durch den Heiligen Geist können Menschen wirklich begreifen, was es heißt, ein Sünder zu sein und doch durch die Gnade Jesu erlöst zu sein. Liebe Gemeinde, ich glaube, es ist dran, diese 100 Jahre alte Skepsis gegenüber dem Feuer des Geistes, dem mal vehement zu widersprechen. Ich glaube, es ist dran, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, an uns zu wirken, so wie er es für gut hält. Ich glaube, es ist dran, dass wir uns gebrauchen lassen als Werkzeuge Gottes, die ihre Kraft, die ihre Befähigung und ihren Auftrag durch den Heiligen Geist empfangen. Und deshalb lade ich jetzt jeden Einzelnen von euch nochmal ein. Denkt mal darüber nach, wie viel Raum ihr dem Wirken des Heiligen Geistes in eurem ganz persönlichen Leben geben wollt. Wollt ihr so ein kleines Kerzchen haben, das vor sich hinbrennen darf, das schön anzusehen ist? Oder wollt ihr ein echtes Feuer, das eine große Strahlkraft hat? Das genug Kraft hat, um zu wärmen, um kilometerweit zu leuchten, sodass es jeder sehen kann. Es ist ein Wagnis, dem Heiligen Geist Raum zu geben, keine Frage. Denn mit ihm in unserem Leben verändert sich alles. Aber es lohnt sich. Denn durch ihn in unserem Leben, da werden wir zu echten Werkzeugen Gottes. Denn der Heilige Geist, der ist diese Flamme in uns, die uns daran erinnert, Gott ist immer bei uns. Und es ist dieses göttliche Feuer des Geistes, das auch auf andere Menschen überspringen kann. Das ist nicht unser persönliches Feuer, sondern es ist das Feuer des Geistes Gottes. Wir können andere Menschen nicht verändern und bekehren, aber Gottes Geist kann das. Und er will uns dabei gebrauchen. Wenn wir uns denn gebrauchen lassen. Wie sieht das bei dir ganz persönlich aus? Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du den Vater gebeten hast, den Heiligen Geist zu uns zu senden. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass er da ist, dass wir in ihm dich selbst bei uns haben. Heiliger Geist, wo wir dir Türen zugemacht haben, wo wir dir keinen Raum gegeben haben, da möchte ich um Vergebung bitten. Wo wir aus Angst vor dir und deinem Wirken Dinge nicht zugelassen haben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du wirken möchtest durch jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen dafür bereit machst, dass du unser Leben dafür bereit machst. Danke, dass du uns immer wieder durch Jesus auf den Vater hinweist, dass wir unseren Fokus nicht verlieren. So sei dir Lob und Ehre, Vater im Himmel. Und auch dir, dem Sohn, und dir, dem Heiligen Geist. Amen.